Wir wollen heute mal aus dem Kolosserbrief, vom Kolosserbrief weggehen und eine kurze Pause einlegen, nur für diesen Sonntag, und Johannes 21 aufschlagen. Wir wollen uns hier unter ein Wort Gottes stellen, in Johannes 21. Und ich möchte mit uns ab Vers 15 lesen, 15 bis 19. Johannes 21, 15 bis 19. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Lass uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir sein Wort betrachten. Wir loben dich, unseren Gott, für das große Vorrecht, dass du dich offenbart hast. Denn hättest du nicht dich selbst mitgeteilt, würden wir nichts über dich wissen. Hättest du dich nicht offenbart und hättest du uns nicht zu deinem Wort gezogen, so wäre dieses Wort keine Speise für uns, kein Licht auf unserem Weg. Aber all das hast du getan und du hast am Ende geredet durch deinen Sohn. Und wir danken dir, dass wir in ihm den Ausdruck deiner Herrlichkeit haben, den Abdruck deines Wesens. Wir danken dir, dass wir in ihm die vollkommene Offenbarung haben, deiner selbst. Und wir danken dir, dass auch in diesem Text wir ihm begegnen, in dieser entscheidenden Frage. Und wir kommen, weil wir abhängig sind von deiner Hilfe. Herr, du warnst uns davor, dass wir das Wort nur aufnehmen und hören, aber dass es keine Konsequenzen hat für unser Leben. Darum gib uns die Antwort, die vor dir wohlgefällig ist. Gib uns, was wir brauchen, um vor dir zu stehen. Gib uns das Licht, das wir brauchen, und gib jedem Einzelnen das Licht, das er braucht, für seine Situation, für seine Umstände. Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist in unserer Mitte wirkst und dass das Werk deines Geistes offenbar wird in der Überführung, in der Zurechtweisung, in der Unterweisung. Wir bitten dich nach dem, was du gesagt hast, was er tun soll. Du hast gesagt, derselbe wird dich verherrlichen. Darum komm doch und verherrliche dich selbst durch deinen Geist hier in unserer Mitte im Nachdenken über dein Wort. Wir bitten dies, weil du für uns gestorben bist, weil du für uns auferstanden bist, weil du der Priester zur Rechten Gottes sitzt. Wir bitten dich, dass du uns diese Segnungen schenkst, um deiner Gerechtigkeit willen. Amen. Amen. Das Jahr ist bald zu Ende. Es ist der letzte Sonntag in diesem Jahr und wir gehen in ein neues Jahr rein. Und es ist schon auch richtig, darüber nachzudenken, wie war das vergangene Jahr? Wie soll ich es bewerten oder wie soll ich es beurteilen? Und dann auch die Frage zu stellen, was sollen die Prioritäten des nächsten Jahres sein? Was ist wichtig für das nächste Jahr? Und als ich so darüber nachdachte, fragte ich mich, was ist eigentlich eine zentrale Stelle oder eine zentrale Stelle aus der Bibel, die uns hilft, einen Maßstab, einen Wertmaßstab anzulegen für die Beurteilung des vergangenen Jahres, das heißt natürlich auch meiner Beurteilung jetzt, und für die Beurteilung des kommenden Jahres, worauf es ankommt, was ist eigentlich wichtig. Und es dauerte nicht lange, dann kam ich auf diese Stelle. Aber als ich dann, und da hatte ich mich auch schnell festgelegt, diese Stelle mit uns gemeinsam zu betrachten, aber je länger ich darüber nachdachte, je mehr merkte ich, wie wichtig diese Stelle für mich ist, wie sehr sie einen auch ausrichtet auf das, was wirklich zentral ist. Denn hier haben wir den Herrn Jesus. Und wir haben den Herrn Jesus nicht einfach irgendwann, sondern wir haben hier seine Offenbarung kurz vor seiner Himmelfahrt. Er ist hier schon in seinem verherrlichten Leib. Als der Auferstandene erscheint er seinen Jüngern. Und wir wissen, dass er als der Auferstandene sehr ausgewählt, sehr besonders seinen Jüngern erschienen ist, um ihnen ganz wichtige Dinge mitzuteilen, sehr zentrale Dinge, die er nochmal teilweise wiederholte aus den vergangenen Lektionen, die er ihnen gegeben hat in seinem menschlichen Leib. Und hier haben wir eine dieser besonderen Stellen. Also eine Stelle der Offenbarung des Herrn. Und Johannes will es auch so schreiben oder schreibt es auch so. Er sagt, so offenbarte sich der Herr seinen Jüngern. Wir werden nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen. Aber das sehen wir gleich am Anfang. Und er bringt dann das Ereignis, den Zusammenhang, den Kontext, in dem er sich auf diese Weise offenbarte. Nun, hier geht es in vielerlei Hinsicht um Petrus. Und wir könnten sehr schnell sagen, gut, das war für Petrus in besonderer Weise. Und es stimmt, es war für Petrus in besonderer Weise. Aber hätte der Heilige Geist nicht die Absicht gehabt, Petrus hier zum Beispiel für alle zukünftigen Gläubigen und für alle Jünger zu machen, hätte es ihm nicht gefallen, diesen Text aufzuschreiben. Johannes schreibt, warum er Dinge aufgeschrieben hat. Er schreibt auf, und das sehen wir, was wichtig ist für alle Gläubigen. Wir lesen hier 30 und 31 in Kapitel 20. Also da sehen wir die Absicht von Johannes, warum er gewisse Dinge aufschrieb. Und er hatte vorher gesagt, wenn ich alles aufschreiben würde, so könnte das die Welt die Bücher nicht fassen über die Herrlichkeit, die Gott offenbart hat. Und jetzt schreibt er uns, warum er aber ausgewählt hat, was er aufgeschrieben hat, also was das Ziel seiner Wahl war. Warum nahm er gewisse Dinge heraus und schrieb sie auf in diesem Buch, das nur, sagen wir mal, 21 Kapitel hat von dem ganzen Leben, der Fülle von 3 Jahren, der Lehre und der Tätigkeit Jesu. Schaut, was er sagt in Kapitel 20, Vers 30 und 31. Noch viele andere Dinge, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Jetzt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das war sein Grund. Was ein Grund. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, was hier das besondere Ereignis mit Petrus war und die dreifache Frage, die Christus Petrus stellt, liebst du mich? Dann merken wir sehr bald, dass diese Frage nicht auf Petrus begrenzt sein kann. Sondern dies eine Frage ist, die wir sehr wohl uns stellen müssen, beziehungsweise die wir hören müssen mit den Worten Walter. Oder wie auch immer wir heißen, wir nehmen unseren Namen und sagen, liebst du mich, liebst du mich. Natürlich hatte Petrus einen besonderen Auftrag. Ja, das stimmt. So wie jeder von uns einen besonderen Auftrag hat, wenn wir Kinder Gottes sind. Jeder von uns hat einen besonderen Auftrag. Und so wie Petrus seinen Auftrag, wie der Herr dem Petrus seinen Auftrag gab mit dieser Frage, so gibt er uns den Auftrag mit dieser Frage. Das heißt, diese Frage ist die entscheidende Frage in der Ausführung dessen, wozu Gott uns berufen hat. Dieser Text ist deswegen so besonders auch für uns, weil er uns entgegenkommt mit Petrus. Der Herr nimmt den Petrus hier in besonderer Weise deswegen heraus, nicht weil es für die anderen Jünger unwichtig war, sondern weil Petrus aufgefallen war, gerade in den letzten Kapiteln. Und wie ist er aufgefallen in den letzten Kapiteln? Nun, dass er den Herrn Jesus 3-mal verleugnete. Im Versagen. An die Verleugnung haben wir uns gewöhnt, aber wenn wir das im Kontext des Wortes Gottes nehmen, wo der Herr Jesus sagt, den Jüngern ausdrücklich gesagt hat, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor dem Vater im Himmel, der weiß, wie entscheidend das war, was hier geschah. Und Jesus kommt hier zu Petrus und stellt ihm diese Frage und gibt ihm den Auftrag. Das heißt, der Kontext dieser Geschichte ist ein Kontext der besonderen Offenbarung der Liebe Gottes. Wenn also der Herr fragt, liebst du mich? So wusste Petrus, dass er diese Frage aus Liebe zu ihm stellte. Petrus, diese Frage stelle ich dir, weil ich dich lieb habe. Und das wusste Petrus. Das war das Besondere, auch hier schon in diesem Text. Vielleicht noch eine Sache, die wichtig ist im Zusammenhang, also aus dem Zusammenhang heraus, die im unmittelbaren Kontext hier geschehen ist, ist das, was hier vorher geschieht. Denn Petrus war nicht so eindeutig jetzt in seiner Haltung, obwohl er doch den Herrn Jesus als Auferstandenen schon begegnet war. Denn es heißt hier in Vers 2, Kapitel 21, Vers 2, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, so kommen auch wir mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Wir merken hier, dass Petrus, obwohl doch der Herr Jesus ihm gesagt hatte, dass er ihn zu einem Menschenfischer machen wird, zurückgehen will zu seinem alten Beruf. In irgendeiner Weise ist Petrus hier nicht sicher, wohin er jetzt gehen will oder was sein Auftrag ist, wozu der Herr ihn berufen hat. Auf jeden Fall will er zurückgehen zu seinem alten Beruf, weil er vielleicht denkt, das ist wenigstens das, was ich kann. Alles andere, da bin ich mir nicht so sicher. Und was passiert aber hier? Der Herr offenbart ihm, dass er selbst das, was eigentlich sei, wo er eigentlich der Professionelle war, er war ja nicht nur ein Fischer, sondern er war Experte im Fischen. Er hatte ein Gewerbe als Fischer. Er war also jemand, der hier schon gewisse Fortschritte gemacht hatte. Aber was musste er lernen? Dass er nicht einen einzigen Fisch fangen konnte die ganze Nacht, weil er auch in diesen Dingen von dem abhängig ist, der ihn berufen hat. Wie entscheidend ist diese Lektion. Wir glauben manchmal, Experten zu sein. Wir glauben manchmal, einen Bereich zu haben, wo wir uns auskennen, wo wir unsere Sicherheit haben. Der Herr muss uns lehren, dass wir selbst hier nichts tun können. Aber auch hier dieses Ereignis erinnert den Petrus schon an eine Situation, denn es geht hier weiter, dass es dann heißt, dass dann Jesus am See steht und sie erkennen Jesus nicht. Das ist sehr besonders nach der Auferstehung, dass die Jünger nur dann ihn erkennen konnten, wenn er sich ihnen offenbarte. Sie sahen dort einen Menschen und sie wussten nicht, dass es der Herr Jesus ist. Aber er spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten, nein, wir haben nichts, wir können nichts geben, unsere Hände sind leer. Und er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und sie konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus hatte schon einen Fisch und er war sogar schon gebacken auf dem Feuer. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Jesus gibt ihnen nun den Fisch, den fertigen Fisch. Sie bringen diese ganzen Fische ans Land. Er lädt sie ein zum Frühstück. Die Bibel sagt hier, es war ein Kohlenfeuer. Ein Kohlenfeuer war der Ort, an dem Jesus, in dem Petrus bei der Kreuzigung Jesu dreimal verleugnet hatte. Hier fragt der Herr ihn dreimal: Liebst du mich? Und das ist auch die erste Betonung oder das Erste, was wir anschauen wollen. Ich habe drei Punkte und alle drei Punkte heißen: Liebst du mich? Aber wir werden Schwerpunkte setzen bei jedem einzelnen Punkt, der so ein bisschen vom Text herkommt. Ich denke mal, dass der Text darauf hinweist. Aber der erste ist, die erste Frage ist ganz einfach der ganz nahe Kontext von Petrus. Petrus, liebst du mich? Denn es heißt ja, als sie nun gefrühstückt hatten, er selbst stand wieder vor dem Wunder, das er schon einmal erlebt hatte, und wurde erinnert an das Wunder, das schon mal passiert war, wo sie auch die ganze Nacht gefischt hatten und nichts gefangen hatten. Und als der Herr Jesus sie wieder hinausschickte, um zu fangen, da hatten sie so viele Fische, dass die Boote das nicht aufnehmen konnten. Und als er dann zu Jesus kam, da warf er sich vor Jesus nieder und sagte: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er merkte, ich kann vor diesem Gott gar nicht stehen mit all meinen Sünden. Aber etwas hatte sich in Petrus geändert. Oder vielleicht müssen wir das nicht einfach so linear sehen, als ob der Petrus mal so, also dass er ganz anders war, aber eher an Situationen denken, wo sich Dinge ändern, oder Ereignisse, Zeiten, wo Dinge sich ändern. Denn als der Herr Jesus sagte, dass sie ihn alle verleugnen werden, da sagte Petrus: Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Wenn alle, ich nicht. Und er war so vehement dabei, dass Jesus, als Jesus ihm sagte: Du wirst mich dreimal verleugnen, er sagte: Nie und nimmer werde ich dich verleugnen. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Das war seine Aussage. Und das Besondere dieser Aussage war ja, dass er damit sagte: Ich kenne mich besser, als du mich kennst. Und der Jesus, der hat aber seine Aussage noch mit der Schrift untermauert. Das heißt, selbst wenn Petrus den Herrn Jesus, der vor ihm stand, nicht angenommen hätte, also selbst weil Petrus ihn nicht annehmen wollte, sein Urteil nicht annehmen wollte, er gleichzeitig das Urteil der Schrift hatte, denn Jesus zitiert den Propheten und sagt: Es steht geschrieben in den Psalmen, sie alle werden mich verlassen. Das ist der Grund, dass ihr mich verlassen werdet. Das heißt, Petrus hatte zwei Zeugen, das Wort Jesu selbst und dann noch den Psalmen, die ihm sagten: Alle werden dich verlassen. Aber was meinte er? Er meinte: Ich weiß es besser. Ich kenne mich besser. Und dein Urteil, das kann nicht so genau sein. Ich weiß doch, wie loyal ich dir gegenüber bin, wie sehr ich dich liebe, dass ich dich nicht verlassen werde. Und meine Liebe zu dir ist sogar von solch einer Qualität, dass sie die Liebe der Jünger bei weitem der anderen Jünger übertrifft. Das heißt, es könnte sein, dass sie dich verlassen, ich nicht. Und hier merken wir, dass die erste Frage genau diese Dinge in Erinnerung ruft. Liebst du mich mehr als diese? Im Vordergrund steht: Liebst du mich? Aber da steht noch daneben: Mehr als diese. Nun, wir wissen, dass nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, Und der Herr Jesus ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht oder zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Als er den Hahn krähen hörte, er hinausging und bitterlich weinte. Petrus war zerbrochen, gebrochen über sein Versagen, über seine Schuld. Und diese Frage bringt genau das alles auf den Punkt. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Die Antwort von Petrus ist damit auch sehr hilfreich, denn er zeigt uns hier, dass er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nun, viele Ausleger sehen den Unterschied zwischen den Worten, zwischen der Liebe, dem Wort für Liebe, das Jesus wählt, nämlich das Agapao, und das Phileo, das eben der Petrus hier wählt. Und sie sehen, dass da in gewisser Weise eine Abschwächung ist. Das heißt, Petrus ist sich nicht so sicher, ob das, was der Herr Jesus für Liebe braucht, der Qualität seiner Liebe entspricht, obwohl wir in der ganzen Bibel keine klare Trennung finden, denn auch die Liebe des Vaters zu seinem Sohn wird mit Phileo beschrieben. Aber eins war klar, die Septuaginta hatte Phileo, Agapao, das Wort Agape, das wir von Agape kennen, gewählt für das, was Zentrum der Gottesliebe in der Offenbarung des ganzen Alten Testamentes war. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft. Das ist nicht nur ein Gebot oder das ist nicht nur einmal geboten. Jesus sagt im Neuen Testament dann, dass dies das zentrale Gebot ist. Diese Liebe ist nicht einfach nur eine Möglichkeit, nicht nur etwas, was wir Gott entgegenbringen könnten. Nein, es ist Gottes absoluter Wille. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, dir zum Besten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, indem du gedenkst an all das Gute, was der Herr dir getan hat. Und der Herr erinnert sie daran und sagt, ihr wart Sklave in Ägypten. Denkt dran, wer ihr wart. Denkt dran, was der Herr an euch getan hat, welche Wunder er getan hat, um euch herauszuführen, wie er euch gesegnet hat, wie euch das Land gegeben hat. Das ist die Grundlage dieser Liebe. Ich habe beim Hendriksen eine Zusammenfassung, eine Definition mal versucht zu übersetzen. Er sagt, die Bedeutung dieser Liebe ist eine tief sitzende, alles durchdringende, intelligente, zielstrebige Liebe, eine Liebe, die in der ganzen Persönlichkeit, nicht nur in den Emotionen, sondern auch im Verstand und in dem Willen eine herausragende Rolle einnimmt. Und sie basiert auf einer Wertschätzung für das Geliebte. Also wichtig, diese Liebe hat ein Fundament. Sie basiert auf einer Wertschätzung für das Geliebte. Es gibt Gründe der Vernunft, die völlig außerhalb des Objektes liegen. Was ist damit gemeint? Wenn es darum geht, Gott zu lieben, dann geht es nicht so sehr um das, um irgendein Gefühl, das wir haben, sondern die Bibel zeigt, dass es eine Antwort ist auf das, wer Gott ist und was er an uns getan hat. Und wenn es zum Nächsten geht oder wenn es um die Liebe Gottes zu uns geht, dann liegt es nicht an dem, was wir getan haben oder wie sehr wir diese Liebe verdienen, sondern liegt es allein in dem Ratschluss und in dem Willen dessen, der uns liebt. Phileo, also das, was der Petrus gebraucht, ist eher eine spontane, natürliche Zuneigung, in dem die Emotionen eine herausragende Rolle spielen. Es ist also eine eher im Bereich der Sympathie, der Zuneigung, da wo das Bekannte oder das Bekannte, das Familiäre, das Freundschaftliche ist. Und Petrus antwortet so, das heißt, Petrus antwortet auf jeden Fall in irgendeiner Weise abgeschwächt. Aber wir wissen, dass wir nicht zu sehr auf die Worte schauen müssen, denn Petrus beurteilt am Ende, da heißt es, dass er traurig wurde, weil der Herr Jesus ihn dreimal fragte, hast du mich lieb? Und nicht, weil es da einen Unterschied in den Worten gab, sondern er fragt ihn dreimal. Und er hat verstanden, diese Frage trifft mich dreimal, dass ob ich ihn lieb habe. Nun, die Frage, die Jesus hier stellt, ist also in erster Linie sehr eng verknüpft mit dem Versagen von Petrus. Petrus, du hast versagt, du hast in jeder Hinsicht versagt. Liebst du mich? Liebst du mich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auch einfach verstehen, dass diese Frage der Liebe eine Antwort hat im Wort Jesus selbst. Schlag mit mir auf Lukas 7. Ab Vers 36, Lukas 7, ab Vers 36. Da geht es um die Geschichte, dass ein Pharisäer Jesus einlädt und der Pharisäer gibt ihm nicht mal die nötige Zuneigung, die anständig wäre zu der damaligen Zeit. Und dann heißt es ab Vers 37, und siehe, also er ist da am Tisch des Pharisäers, der in sich selbst eben gerecht war, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Gemeint ist, sie ist bekannt als eine Ehebrecherin, als jemand, der ausgestoßen war von der Gesellschaft wegen dem Ruin, den die Sünde in ihrem Leben hervorgebracht hatte. Das heißt, jemand, der wirklich zerstört war von Sünde. Und als sie das hörte, dass er in das Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Jetzt noch die Reaktion, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Merkt ihr das Denken dieser Frau, dieses Pharisäers? Er meint, wenn Jesus also wüsste, wer diese Frau wäre, würde er sich von ihr nicht nahen lassen. Und dann erzählt Jesus ihr die Geschichte, erzählt Jesus dem Simon dieses Gleichnis. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er sprach, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden, sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Wir kennen die Antwort. Dann weist Jesus auf diese Sünderin hin, auf das, was sie getan hat. Und ich nehme nur die Zusammenfassung in Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Packen wir es zusammen. In diesem Kontext ist die Frage von Jesus, liebst du mich? Was bedeutet Vergebung für dich? Bist du eine große Sünderin oder ein kleiner Sünder? Als ich Jugendlicher war, dachte ich manchmal, wenn Leute, die große Verbrecher waren, die in Drogen waren, die Mörder waren, die die Diebe waren und sonst was, Und wenn die dann erzählten, wie sie zu Jesus gefunden haben, dachte ich immer, schade, ich würde den Herrn Jesus auch gerne so lieben wollen wie sie, aber ich müsste ja dadurch erst in diese Sünden hineinfallen, aber das wollte ich dann auch nicht. Das lag daran, dass ich nicht gewusste, dass wir genau das gleiche Potenzial in uns haben, all diese Sünden des größten Sünders haben ihre Wurzel in unserem Herzen, und würde Jesus uns nur einen Augenblick unseren Sünden überlassen, wären wir die größten aller Sünder auch in der Tat. Aber es hat dann auch einen zweiten Bereich. Wir verstehen oft als Kinder nicht so sehr, wie schlimm die Sünde der Haltung ist. Wir denken, die Sünden messen, oder wir messen die Sünden an den großen Taten, und wir meinen, Gott müsste uns nur diese schwarzen Flecke, die paar auf unserem Herzen verteilt sind, die müsste Gott wegwaschen, damit wir wieder reinstehen vor ihm. Und viele Leute wollen eigentlich nur Christus haben, damit sie diese schwarzen Flecken wegkriegen und sie wieder ein besseres Gewissen haben und vor allem eine Versicherung für den Himmel oder eine Absicherung gegen die Hölle. Das ist aber nicht das, worum es in der Vergebung geht. Was wir brauchen, ist eine Erkenntnis, dass es durch und durch alles durchschwärzt ist von Sünde. Und wenn wir einmal darüber nachdenken, was Neid, Zorn, Eifersucht, Hass, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit und vor allem der Stolz mit uns machen und wie sie uns treiben und prägen, dann würden wir merken, wir alle sind große Sünder. Was ist da 500 Denare? Wir sind alle dieser Sünderin gleich, und wenn wir das einmal verstehen, dann begreifen wir, wie groß die Vergebung Gottes ist. Und das musste Petrus erst noch mal lernen, obwohl er beim ersten Fischzug verstand, dass er vor Jesus nicht bestehen kann, weil er sündig ist, musste er die Erfahrung der Verleugnung Jesu, die ihn so existenziell getroffen hat, machen, damit er in seinen Augen wieder den Platz einnimmt, der ihm zukommt, nämlich dass er Gott nichts zu bringen hat als Versagen. Und das Beste, was wir tun, ist durchtränkt von Sünde, ist durchzogen von Selbstsucht und Egoismus. Wie wollen wir da vor Gott stehen? Und schaut, was der Jesus sagt. Er sagt, die Vergebung, die empfangene Vergebung ist die Grundlage, oder es ist unsere Liebe zu ihm ist eine Reflexion, eine Antwort dafür, dass wir verstanden haben, was es bedeutet, dass er uns die Schuld vergibt. Und nehmen wir einfach den einen Punkt. Gott sagt, das größte Gräuel ist ihm der Hochmut des Herzens. Und genau dieser Hochmut sitzt so tief in unserem Denken drinne, dass er so viele Formen hat, dass wir ihn gar nicht merken und spüren. Das heißt, nichts verbirgt sich mehr im Menschen wie der Hochmut selbst. Und der ist Gott das größte Gräuel. Und wir denken, wir könnten vor Gott bestehen, und wir beurteilen noch in uns selbst, dass wir, und jetzt sind wir wieder bei den Jüngern, Petrus sagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Wir glauben an unsere Loyalität, wir glauben an unsere Frömmigkeit, wir glauben an unsere Hingabe, wir messen unser Leben ob wir treuer sind, im Gebet, im Lesen der Bibel, im Bekennen des Wortes Gottes, im Bekennen des Evangeliums. Wir messen uns daran, wie vielen Leuten wir das Zeugnis gegeben haben, wie oft wir auf die Straße gehen, wie oft wir Einsatz machen und all diese Dinge. Und merken nicht, dass wir eigentlich schon genau da sind, denn jeder Vergleich mit anderen Menschen beweist, dass wir unser eigenes Herz nicht kennen und nicht wissen, wie das Bild Gottes, wie das Licht oder wie das Urteil Gottes über unser Leben aussieht. Diese Selbstgerechtigkeit schreit am meisten zu Gott. Und genau diese Selbstgerechtigkeit hatte der Herr in Petrus zerstören müssen und zerschlagen müssen. Und viele Leute wollen hier aufgeben. Und Petrus, als er bitterlich weinte, war bestimmt auch an der Grenze von Judas, der hinging und sich erhängte. Aber er kam zurück, er weinte bitterlich in einer echten Buße. Und nun stand er da und wusste, meine vielen Sünden sind mir vergeben. Und wir merken an Petrus, dass er jetzt den Vergleich bewusst dem Vergleich, den der Herr Jesus ihn stellt, um sein Herz hervorzubringen, bewusst ausweicht. Er sagt nicht, Jesus stellt nämlich die Frage, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt, erstens, du weißt. Vorher wusste er besser. Jetzt kommt er dahin und sagt, du weißt, du weißt. Nicht ich weiß, du weißt. Wir sehen die Parallele, wie er es vorher sagte, wie er es jetzt sagt. Und dann sagt er nur, dass ich dich liebe. Dass ich dich liebe. Es ist schon ein Verlassen, ein Zurückkommen zum Urteil des Herrn. Und das ist das Besondere. Hier kommt Petrus in seinem Urteil, nicht, dass er kein Urteil fällt, er fällt ein Urteil, er sagt, du weißt, ich liebe dich, aber in der Haltung, dass er überzeugt ist, der Herr weiß, was in seinem Innersten ist. Und darauf nimmt er Bezug. Und er sagt kein Wort dazu, mehr als Johannes, mehr als Andreas, mehr als Thomas und so weiter, weil er genau wusste, wie weit entfernt das ist von der wahren Liebe zu Gott. Und schaut, alles Denken in uns, das nicht alle Liebe in uns, die wir uns einreden, die nicht begründet ist in der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes, in der Liebe des Herrn Jesus, in seiner Vergebung, in dem, wer wir wirklich sind, wird am Ende sich als eine Liebe zeigen, die gar keine Kraft hat. Nur dann, wenn wir sehen, was der Herr Großes getan hat, dass er uns als Sünder so geliebt hat, dass er uns zu Kindern als Kinder angenommen hat, und das hat er auch vorher gesagt, Kinder, sagt er, habt ihr nichts zu essen, dass er uns als Kinder angenommen hat, in seinen Dienst gestellt hat, dass er uns bereit ist, als seine Jünger hinauszusenden, in diese Welt zu senden, dass er bereit ist, uns zu einem königlichen Priestertum zu machen, zu einer heiligen Nation, zu einem Volk des Eigentums mit unvergleichlichen Hoffnungen oder mit unbegreiflichen Hoffnungen. Das erst zeigt seine Liebe zu uns. Wenn wir das betrachten, dann zeigt es, dann ist die Antwort, dann wird die Antwort die Liebe zu ihm sein. Wie viel hat der Herr dir vergeben? Oder ich stelle die Frage nochmal im Zusammenhang. Liebst du mich? Jubelst du noch über die Vergebung? Dankst du noch für die Vergebung? Dankst du noch für die Gnade, die du empfangen hast? Überwältigt sie dich immer wieder? Führt sie dich immer wieder noch zu Tränen? Rührt sie dich noch zu Tränen, dass du vor dem Herrn immer wieder deinen Stolz und deinen Hochmut und deine Selbstsucht bekennst? Aber nicht in einer negativen Zerknirschung, sondern wie es im Buch Hiob heißt, dass du vor Gott jubelst und sagst, ich habe gesündigt, aber er hat mir nicht vergolten. Weide meine Lämmer ist der erste Auftrag. Das erste Mal benutzte Jesus das Wort für kleine Lämmchen. Petrus, diesen Auftrag für meine kleinen Lämmchen. Die Kleinen sind die, deren Schuld vergeben ist. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Petrus, diesen Platz darfst du nie verlassen. Liebes Gotteskind, diesen Platz darfst du nie verlassen. Du verlässt nie den Platz, von der Gnade alleine zu leben, von der Vergebung alleine zu leben, dich eines Mittlers zu rühmen, dessen Blut für dich redet. Nie hast du eine Frömmigkeit erreicht, wo du weniger Blut brauchst. Im Gegenteil, die Grundlage für jede Arbeit liegt darin, du lebst von der Vergebung. Und hier ist die Grundlage, die deine Liebe anfacht, anfeuert. Weil wie solltest du nicht den lieben, der sein Leben für dich gab? Wenn du noch nicht errettet bist, denke viel darüber nach. Denke nach, wer du in Gottes Augen bist und was der Herr Jesus am Kreuz getan hat und wie groß die Erlösung ist, die er dir anbietet. Hör auf, deine Sünden zu beschönigen. Komm zu Gott, bitte ihn, dir dein Herz zu zeigen, wie er Petrus sein Herz zeigte. Damit du wie diese Sünderin Jesus liebst, weil dir viel vergeben ist. Woran merkt man das? Du merkst es daran, dass du aufhörst, Sünden zu rechtfertigen, zu verharmlosen. Du merkst es daran, dass du deine Frömmigkeit nicht mehr verteidigst mit deiner Heiligkeit. Du merkst es daran, dass du den Ruhm des Christus größer und größer machst, weil du weißt, ich brauche einen großen Erlöser. Kommen wir zur zweiten Frage. Liebst du mich? Wir wollen die etwas kürzer fassen. Ich merke schon, unsere Zeit läuft schon weg. Nun, diese Liebe, die zweite Frage zeigt einfach, dass wir schnell dabei sein können, diese Frage oberflächlich zu beantworten. Ja, ich habe gewisse Empfindungen. Natürlich liebe ich Jesus. Und viele würden sagen, natürlich liebe ich Jesus, er hat auch meine Schuld vergeben. Der Herr aber sah es für notwendig an, dass er diese Frage ein zweites Mal stellt, damit Petrus genauer darüber nachdenkt. Und somit kommt diese Frage auch zu uns ein zweites Mal, damit wir genauer darüber nachdenken. Wir sollen also diese Frage nicht einfach so behandeln, kurz beantworten und dann zufrieden sein, sondern wir sollen sie genau so beantworten, wie Petrus es hier tat, als er eben sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wiederum wirft er sich auf das Urteil Gottes. Er weiß, dass sein Urteil in Übereinstimmung gebracht werden muss mit dem Urteil Gottes. Und hier möchte ich uns an das erinnern, was Petrus mit Sicherheit noch wusste aus den letzten Reden des Herrn Jesus, bevor er ans Kreuz ging. Da heißt es in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir merken, diese Liebe können wir nicht einfach ausspielen, oder wie soll ich sagen, wir können das Wort Jesu nicht missbrauchen mit einer Definition der Liebe, die wir in unserer Zeit haben. Sondern Jesus sagt, dass seine Jünger nicht erkannt werden, dass sie einen schwammigen Begriff von Liebe haben und dass Liebe gleich Toleranz ist und dass wir damit alles auswischen, was an Unterschieden da ist und dann eben daran als seine Jünger erkannt werden. Sondern was Jesus sagt ist, dass die Jünger erkannt werden an einer Liebe, die nur einen Vergleich hat. Und dieser Vergleich ist die Liebe des Herrn Jesus. Das ist der Unterschied. Jesus hat nie Sünde verharmlost, sondern die Liebe des Herrn hatte klare Qualitäten, Merkmale. Und das sehen wir dann im nächsten Kapitel, wenn er dann zweimal sagt, ich möchte das nochmal lesen, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und er fährt dann fort und sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Er zeigt hier, dass Liebe messbar ist. Wenn er das zweite Mal fragt, liebst du mich, dann will er, dass wir nicht einfach nur unser Urteil, das wir schnell fällen, zum Maßstab nehmen, sondern dass wir zurückkehren zu dem, wie Gott Liebe bewertet und wie er Liebe beurteilt. Ich musste dann noch an einen Vers, an eine Stelle denken, die wir alle kennen, aber die scheinbar erstmal wenig damit zu tun hat, aber im Endeffekt, wenn wir genau hinschauen, sehr viel damit zu tun hat, nämlich mit 1. Korinther 13. Ich lese es nochmal. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir denken, wer mich liebt, also dass dies hier in 1. Korinther 13 weit entfernt ist von dem, was Jesus gerade gesagt hat, wer mich liebt, hält meine Gebote. Aber es ist das Gegenteil. Die Erfüllung der Gebote ist der Charakter des Herrn Jesus Christus. Die Charakterzüge des Herrn Jesus Christus offenbaren die Vollkommenheit der Gebote des Herrn. 1. Korinther 13 beschreibt in vollkommener Weise den Charakter des Herrn Jesus. Echte Liebe zeigt sich im Vergleich oder in der Übereinstimmung mit der Liebe des Herrn Jesus. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir eben diese Frage stellen. Liebst du mich? Bedeutet, sehnst du dich danach zu sein wie Jesus? Hast du all den Dingen, denen der Herr den Krieg erklärt hat, weil sie Sünde sind, weil sie genau das zerstören, die Gottes Ebenbildlichkeit zerstören. Und lies mal so, 1. Korinther 13. Hast du all diesen Dingen den Krieg erklärt? Nimmst du diese Dinge ernst oder hast du gesagt, ich bin halt so, das ist mein Charakter? Schau, ein Schritt tiefer zu gehen, im Nachdenken über diese Frage, liebst du mich, muss uns dahin führen, woran ist die Liebe messbar? Stell dich vor Christus, sieh den an, der sein Leben für dich gab. Und deine Liebe zeigt sich in der inneren Verpflichtung, aus Liebe zu sein, wie er ist. Ich will sein wie Jesus. Ich hasse das, was in meinem Leben nicht seinem Charakter entspricht. Ich sehne mich danach, davon erlöst zu werden. Ich bitte um mehr Demut. Ich bitte um mehr Liebe. Ich bitte um mehr Selbstverleugnung. Ich bitte, dass der Herr mich vom Hochmut befreit. Merkt ihr, das ist, woran diese Liebe messbar ist. Und es lohnt sich, genau diese Dinge neu zu bedenken vor dem Herrn. Herr, du weißt alles. Und schaut, diese Haltung brauchen wir für jeden Auftrag. Deswegen brauchte Petrus ihn in seinem Auftrag, dass er diese Haltung vor Gott bewahrte. Die Freude über die Vergebung war das Erste. Liebst du mich? Freust du dich über die Vergebung? Lebst du von der Vergebung? Ist Christus alles? Ist Christus deine einzige Gerechtigkeit? Das ist denn das Erste. Das Zweite ist, willst du sein wie er? Suchst du zu sein wie er? Und das Dritte, das gibt auch der Kontext her. Das heißt hier nämlich dann, dass Jesus zum dritten Mal fragt. Und wir könnten sagen, das reicht doch. Also ich würde dann schon ziemlich ungehalten werden, wenn jemand mich das dritte Mal hinterfragt. Hast du das schon gemacht, oder? Reicht doch. Jesus fragt das dritte Mal. Und Petrus wird sogar traurig. Das heißt, der Petrus sah nicht so sehr die Notwendigkeit, dass er das dritte Mal gefragt wird. Aber für den Herrn Jesus war es wichtig. Er wusste, Petrus, du brauchst die Frage dreimal. Und vielleicht sollten wir deswegen auch uns den noch eine Stufe tiefer stellen und die Frage uns auch an uns ranlassen. Herr, du zeigst durch dies dreimalige Fragen, dass ich diese Antwort nicht leichtfertig stellen soll, nicht leichtfertig geben soll. dass ich diese Antwort nicht oberflächlich geben soll, sondern dass es hier wichtig sein muss, den Dingen auf den Grund zu gehen, vor dir, vor meinem Gott. Und die Antwort von Petrus hat hier eine Steigerung. Und ich möchte die euch nochmal vorlesen. Das Interessante ist, dass Jesus hier jetzt Petrus ein Wort benutzt, nämlich das Phileo. Er geht jetzt auf die Ebene von Petrus runter und braucht also das gleiche Wort und sagt, liebst du mich? Aber wie gesagt, Petrus empfindet das nicht als etwas ganz Unterschiedliches, sondern er sagt, dass er traurig wurde, dass ihn das dritte Mal fragte. Aber dann gibt er eine Antwort und sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Oder wir könnten sagen, du kennst alle Dinge. Aber dann sagt er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er benutzt hier ein anderes Wort, was wir aus der Bibel von dem Erkennen haben. Also von der tiefsten Erkenntnis, wenn es zum Beispiel heißt, Adam erkannte seine Frau. Das ist die Gotteserkenntnis. Er sagt, du, Herr, durchschaust mich ganz. Vor dir bin ich durch und durch bloß und aufgedeckt. Du, Herr, erkennst mich. Es ist eine Antwort, ist es ein Wort, das aus der Gemeinschaft herauskommt, aus der tiefsten Gemeinschaft in einer Beziehung. Das ist, was Petrus hier braucht. Er sagt, Herr, von dir bin ich durchschaut. Du erkennst mich. Und schaut, Petrus zweifelt nicht an der Liebe des Herrn hier zu ihm. Und das ist auch die Grundlage dafür. Aber er weiß, dass der Herr es besser beurteilen kann als er selbst. Deswegen diese nochmal diese Verstärkung. Und er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, was in meinem Innersten ist. Und jetzt gibt Jesus oder knüpft Jesus hier an diese letzte Frage eine Vorhersage an für das Leben von Petrus und sagt, er gibt ihm nicht nur wieder den Auftrag, weide meine Schafe, sondern er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Wir merken, die Antwort von Petrus war das Bewusstsein, dass der Herr ihn erkennt. Nochmal verstärkt. Liebe strebt immer nach der Erkenntnis dessen, den man liebt. Wer Gott liebt, sucht ihn zu erkennen. Wer Gott liebt, will vor Gott bloß und aufgedeckt sein. Wer Gott liebt, will ihm nichts vorenthalten. Wer Gott liebt, will ganz sein eigen sein. Aber sein ganzes Leben ist bestimmt, den Gott zu erkennen, der ihn geliebt hat. Der ihn geliebt hat. Und die Antwort, die Jesus hier gibt, oder die Vorhersage, die Jesus hier gibt, zeigt uns, dass diese Liebe, die Petrus zu ihm nun haben würde und die sich im Leben von Petrus offenbaren würde, sich darin zeigen würde, dass er nicht mehr eigenwillig seinen Willen tun will, sondern dass die Liebe ihn binden wird, zu tun, was der Herr will. Und dass diese Liebe zu tun, was der Herr will, Wir denken so, okay, das ist eine geistliche Reife, ich komme dahin, dass ich nur noch tun will, was der Herr will, als ob das auf einem neutralen Boden steht. Nein, es steht nicht auf einem neutralen Boden, denn unser Fleisch wird immer Fleisch bleiben und es wird immer die gleichen Ansprüche stellen. Es wird immer Feindschaft gegen Gott sein. Es wird immer sagen, du willst tun, was du willst und du willst kein Leid haben, du willst das Kreuz meiden und du willst möglichst den eigenen Komfort haben. Das wird alles immer bestehen bleiben im Menschen. Und das Leben von Petrus zeigt auch, dass es wieder und wieder angefochten war. Was der Herr Jesus hier nur zeigt, ist, dass die Liebe zu Gott ihn zu dem machen wird, dass er all das verleugnen wird, um sich dem hinzugeben und zu sagen, Herr, ich will nicht mehr, was ich will, sondern meine Liebe aus Liebe zu dir will ich nur noch, was du willst. Du darfst mich führen, wohin du willst. Du darfst mit mir machen, was du willst. Dein Auftrag ist meine Freude. Ich will vor dem Gott stehen, der mein Herz kennt. Ich will vor den und für den leben, der sich selbst für mich hingegeben hat. Worin zeigt sich die Liebe der Überwinder? Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Merkt ihr? Er sagt nicht, sie haben Christus geliebt über alles. Das ist Inhalt dessen. Was haben sie geliebt, wenn sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod? Sie haben den geliebt, der sein Leben für sie gab. Und diese Liebe hat jede Selbstliebe überwunden. Diese Liebe sagt nicht, was mir gefällt, nicht, was mir was bringt, nicht, wovon ich den größten Nutzen habe, sondern Herr, ich will, dass du mich führst, wohin du willst. Es ist das Anvertrauen des eigenen Lebens, das Aufgeben der eigenen Ziele, die Hingabe an den, der sich selbst für uns gegeben hat. Um es einfach auf den Punkt zu bringen, ist das, wenn der Herr das dritte Mal fragt, hast du mich lieb? Dann stell dir die Frage, wem gehöre ich? Wem gehöre ich? Nicht theoretisch, nicht sachlich, sondern wem will ich gehören? Wessen Eigentum will ich sein? Mir selbst oder dem, der sein Leben für mich gab. Und auch das wieder ist nichts anderes als eine Antwort auf die empfangene Liebe Gottes. Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt uns, dass wir zu diesem Urteil gekommen sind. Er sagt also nicht, das ist unsere Liebe zu ihm, sondern er sagt, ich komme zu diesem Ergebnis, was hier eigentlich von Petrus sein Leben beschrieben wird. Ich komme zu diesem Ergebnis nur deswegen, weil ich die Liebe Christi anschaue. Und das ist die einzig angemessene Antwort auf die Liebe Christi zu mir. Die Liebe des Christus drängt uns, dass wir zu diesem Urteil gekommen sind. Dass einer für alle gestorben sind und sie alle gestorben sind. Er will damit sagen, wenn ich die Liebe des Christus erkenne, dann ist das Erste, ich halte mich selbst für tot. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Meine Wünsche, gestorben. Meine Ziele, gestorben. Oh, ich muss mich selbst für tot halten. Nein, ich will, weil Liebe mich bindet. Ich will, weil Liebe mich zwingt. Weil Liebe mich gefangen nimmt, sagt er. Nicht sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Wem geben sie ihr Leben? Dem, der für sie gestorben ist. Und genau das wird das Leben von Petrus zeigen. Liebst du mich? Schaut, und es führt uns dahin zurück, dass wir uns selbst und unsere Ziele so vor Gott bewerten. Und es führt uns dahin, wieder neu die Liebe des Christus zu betrachten, um auch für das nächste Jahr, auch für die kommende Zeit, unsere Hände zu dem auszustrecken, der uns geliebt hat, und ihm zu sagen, Herr, nimm du mich hin. Dein will ich sein. Für immer. Nachfolgen dir, wohin du mich auch führst. Folge mir nach. Und Petrus, der das Kreuz verleugnete, würde dahin gehen, dass er das Kreuz erwählte. Nicht, weil sein Fleisch aufgehört hatte zu leben, sondern weil er den Herrn Jesus liebte. Der Herr gebe uns sein Licht dazu. Amen.